Morgen miteinander. Immer mehr von dir, immer mehr. Das ist die Serie, wo wir jetzt eintauchen wollen. Mehr von Gott. Und das soll anknüpfen an die Serie, die wir vorher hatten. Freiheit leben, die ja begleitend war zum Kurs Freedom in Christ. Und wir haben in der Gemeindeleitung darüber geredet, was wollen wir machen, was ist dran. Und wir haben gefunden, wir wollen einfach ein bisschen dranbleiben an diesem Thema. Mehr. Der Wunsch nach mehr von Gott in meinem Leben. Mehr von Gottes Gegenwart, von seiner Präsenz. Mehr von seinem Reden, mehr von seinem Wirken. Mehr von Gott. Ich glaube, dieser Wunsch, den haben alle, die Jesus nachfolgen. Das haben wir ja gesungen. Das ist ein absolut passendes Lied. Und zu dem sind wir auch berufen. Der Paulus schreibt dem Kolosser, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Also Jesus hat uns erlöst von der Finsternis und hat uns zum Leben im Licht berufen, zum Leben im Licht von Gottes Reich. Und das bedeutet zum Leben, wo Gott präsent ist, wo Gnade von Jesus uns freisetzt. So wie es das Ziel ist auch gewesen von diesem Kurs, Freiheit überzukommen in Jesus, wo der Geist wirkt. Zu so einem Leben hat uns Jesus rausgerissen aus der Finsternis. Und jemand, der so ein Leben geführt hat, das hat der Matthias schon angedeutet, das war der Elisa gewesen. Der Elisa hat ein Leben gelebt, wo er wirklich mehr von Gott erlebt hat. Er hat einen geistlichen Auftrag gehabt, das Volk zur Umkehr zu rufen. Er hat einen Haufen verrückte Sachen erlebt. Gott hat ihn versorgt durch einen Rab mit Wasser und mit Brot. Es ist so, dass er in der Kraft von Gott ein Kind von den Toten auferweckt hat. Ganz eine spezielle Geschichte. Im Wettstreit mit den Baalspriestern hat er Feuer vom Himmel oben abgebetet. Und am Berg Horeb ist er Gott persönlich begegnet. Der Elia hat erlebt, dass da mehr gewesen ist in seinem Leben. Und das Leben, das hat sich dann auf andere übergehen. Da hätten andere auch so ein Leben sollten verführen. Sein Auftrag weiterführen. Und die Person, die das gesehen ist, das ist der Elisa gewesen. Der Elia hat den Auftrag gehabt, der Elisa in seine Nachfolge zu rufen, ihn als Schüler zu rufen und mit ihm einen Weg zu gehen. Und die Berufungsgeschichte, die wollen wir anschauen und auch das Leben vom Elisa, wo auch mehr von Gott drinnen war. Er hat auch mehr mit Gott erlebt. Und man kann so an seiner Berufsgeschichte auch, können wir auch lernen, was ein Leben in dieser Dimension, in dieser geistlichen ausmacht und wie das vielleicht anfangen könnte. Und ich lese uns jetzt aus 1. Könige 19 bis 21. Und Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaphats. Also pflügte mit 12 Jochen vor sich her. Und er war selbst bei einem, dem 12. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Und er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er sprach zu ihm, wohlan, kehre um, bedenke, was ich dir getan habe. Und Elisa wandte sich von ihm weg und nahm ein Joch Rinder und opferte es und mit den Jochen der Rinder kochte er das Fleisch und gab's den Leuten, dass sie aßen. Und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Der Elia hat den Auftrag gehabt, der Elisa aus seinem natürlichen Umfeld, aus seinem gewohnte Leben, aus seinem natürlichen Leben rauszurissen, rauszurufen, zu einem Leben in einer ganz neuen geistlichen Dimension. Von einem Moment aufs andere hat sich das Leben vom
vom Elisa verändert, weil er hat ja eigentlich ein völlig normales Leben gelebt. Ein alltägliches Leben. Er war Bauer gewesen, er hatte ein gutes Auskommen gehabt, er war sogar wohlhabend gewesen, er hat Freude gehabt an der Arbeit, hat ja selber auch noch mitgeflügt mit dem 12. Flug. Und er ist geistlich überhaupt nicht aufgefallen. Das ist so ein richtiger 0815 Typ gewesen, im geistlichen Sinn. Sein Leben ist so normal gewesen, dass es eigentlich überhaupt nichts zu berichten hat gegeben darüber. Darum steht ja praktisch nichts. Und aus diesem normalen Leben ruft ihn der Elia raus, dass er sein Schüler wird und später sein Nachfolger. Und das macht er eigentlich ohne Wort zu verlieren. So im Vorbeigehen kommt er fast wie zufällig vorbei und wirft ihm den Mantel über, macht so eine symbolische Handlung. Und der Elisa, der ist irgendwie nicht begriffsstutzig gewesen, der hat sofort verstanden, was die ganze Mantelgeschichte hat sollen, was das überhaupt für eine symbolische Handlung ist. Und er hat gewusst, dass der Mantel bedeutet, dass er in den prophetischen Dienst eintreten soll, dass er ein Mann Gottes werden soll, dass er eintauchen soll in ein neues Leben. Und er hat sofort gewusst, dass das monotone Leben, dass er das eintauscht gegen ein geistliches Abenteuer. Und er hat sich den Mantel überwerfen und auf einen Moment hat sich sein Leben völlig auf den Kopf gestellt. Er hat nicht lange überlegt und ist einfach dem Elia nachgegangen. Und das Ganze, das erinnert an eine andere Berufungsgeschichte, nämlich die von den Jüngern. Die ist sehr ähnlich abgelaufen. Die Jünger, die haben ja auch ein komplett normales Leben geführt. Das sind ganz normale Typen gewesen, haben gefischt tagtäglich, nach dem Fischen haben sie ein bisschen an ihren Netz umgeflickt und ausbessert, was es gegeben hat, und haben einfach Pause gemacht. Und in diesem ganz hundskommunen, normalen Leben ist ihnen Jesus begegnet und ist eigentlich auch so wie völlig zufällig vorbeigekommen, und hat sie aus ihrem alltäglichen Dasein in ein riesiges geistliches Abenteuer hineingerufen. Und ich lese euch diese Geschichte jetzt vor noch. Ich habe euch da etwas unterschlagen. He? Ja, ah ja. Ja, man wird es dann finden. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder. Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten, und er rief sie. Sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Und es ist eigentlich da auch wieder erstaunlich, wie wenig Worte, das Jesus gebraucht hat, um die Männer aus ihrem Alltag rauszurufen, in ein neues Leben hinein. In ein Leben in einer ganz anderen Dimension. Weil man muss ja denken, sie haben nachher ein Leben geführt, wo sie Gottes Reden, Gottes Wirken und Gottes Gegenwart auf nie dagewesene Art und Weise erlebt haben. Sie sind ja nachher mit Gottes Sohn unterwegs gewesen, haben Gott selber können reden und haben Jesus können beim Heilen zuschauen. Also mehr von Gott im Leben zu haben, das Gott fast nicht mehr. Sie sind eingetaucht in ein Leben, in einer neuen Dimension. Und das hat eigentlich angefangen, wenn man das anschaut, in dem, dass Jesus, so wie der Elia, im Elisa, ihnen der Mantel, sein Mantel, übergeworfen hat. Und sie sind eingetaucht in ein Leben, in einer neuen geistlichen Dimension. Und ich glaube, das macht Jesus auch in unserem Leben. Dass Jesus an mir vorbeikommt und sein Mantel uns überwirft und uns zu einem Leben ruft, wo mehr von ihm und mehr von Gott vorhanden ist und wo eine neue geistliche Dimension hat. Auch wenn der Alltag von dir vielleicht wie eine geistliche Wüste aussieht, wenn vielleicht ganz wenig oder überhaupt nicht vom Reich Gottes in deinem Alltag, in deinem Berufsalltag vorhanden ist, wenn vielleicht ganz andere Kräfte am Wirken sind, dort wo du gerade so dran bist, und wenn dein Leben vielleicht völlig vorhersehbar ist und alles so ein bisschen in deinen Gleis läuft, das ist ja eigentlich bei Elisa auch so gewesen. Und trotzdem ist Jesus gekommen, wie aus dem ist Elia gekommen wie aus dem Nichts und hat ihm den Mantel übergeworfen. Und ich glaube, so kann es in unserem Leben auch sein. Dass Jesus wie ein zufällig wäre, wie aus dem Nichts vorbeikommt und einem den Mantel überwirft, sein Mantel überwirft. Und das kann ja ganz unterschiedlich aussehen, dass Jesus kommt und einem einen Mantel überwirft. Das kann zum Beispiel sein, dass man eine Gastfamilie wird für ukrainische Flüchtlinge. Und in eine ganz neue Dimension eintaucht, wo Gott erlebbar ist. Oder dass man vielleicht einen Schritt im Glauben macht. Oder es kann vielleicht sein, dass man einen Dienst übernimmt. In irgendeiner Form. Sich eine Aufgabe zutraut, weil Jesus einem den Mantel überwirft. Oder Gaben entdeckt. Ich denke zum Beispiel bei der Nadine, wird der Mantel sein, wenn sie bei uns Praktikum anfängt. Ein Mantel, der ihren Jesus umwirft und sie wird garantiert in eine neue Dimension eintauchen. Mehr mit Gott erleben. Es kann ganz unterschiedlich aussehen, wie das ist, wenn Jesus kommt und einem den Mantel überwirft. Und beim Elias, beim Elisa, da hat es so ausgesehen, dass er in Dienst vom Elia eingetreten ist. Und er ist in eine neue Dimension eingetaucht. Hat Gotteserfahrungen gemacht. Hat Wunder erlebt. Und Wunder gewirkt. Er ist geisterfüllt gewesen. Und am Ende von seinem Dienst hat der Kaiser die doppelte Salbung bekommen von der vom Elia. Und an seinem Beispiel, glaube ich, kann man so ein bisschen etwas lernen, was es ausmacht, in Reich Gottes Dimensionen vielleicht zu denken. Oder einzutauchen in so ein Leben, wo man mehr von Gott erlebt. Mehr von seinem Wirken erfahrbar wird. Und darum wollen wir schauen, was der nächste Schritt war von dem Elisa, nachdem ihn der Elia gerufen hat. Und Elisa wandte sich von ihm weg und nahm ein Joch Rinder und opferte es. Mit den Jochen der Rinder kochte er das Fleisch und gab es den Leuten, dass sie aßen. Und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Wenn man das so liest, dann ist es so, nachdem der Elia ihm den Mantel übergeworfen hat, krempelt Elisa die Ärmel hoch, schlachtet die Rinder, macht ein Opfer, schmeißt eine Party, wo jeder Metzgerverband Freude daran gehabt hätte, und er verbrennt sie Pflüge. Ohne dass der Elia ihm einen Auftrag gegeben hat. Zudem zerstört der Elisa seine Existenzgrundlage. Das Fundament von seinem natürlichen Leben verbrennt er dort. Und er zerstört die Möglichkeit, wieder in sein altes Leben zurückzukehren. Und damit geht er eigentlich einen Schritt weiter, als es die Jünger gemacht haben. Weil die Jünger haben nämlich ihre Boote nicht einfach versenkt. Und sie haben auch ihre Netze nicht irgendwie verbrennt. Sie haben sich die Möglichkeit noch offen gelassen, dass sie nochmal zurückkehren in ihr altes Leben. Aber der Elisa hat die Möglichkeit verbrennt. Er hat mit dem Flug eine Feuer gemacht. Er hat den Flug und die Rinder nicht einfach irgendwie vermietet, um sein neues Leben zu finanzieren. Er hat es nicht eingestellt, damit er vielleicht später nochmal zurückgreifen darauf. Er hat nicht irgendeinen Plan B kreiert mit dem Joch und mit den Rindern, sondern er hat die Rinder gestartet und den Flug einfach verbrennt. Und er hat damit verbrennt, was ihn daran gehindert hätte, im Elia notzufolgen. Er hat verbrennt, was ihn gehindert hätte, ein Leben zu führen, das er mehr mit Gott erlebt hätte. Er hat verbrennt, was ihn gehindert hat, mehr von Gottes Gegenwart zu erleben. Mit all dem hat er einfach kurzum ein Feuer gemacht. Und ich glaube, manchmal müssten wir auch mit Sachen ein Feuer machen, die uns hindern, mehr mit Gott und mehr von Gottes Gegenwart zu erleben. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Ja? Das hat ja schon ein bisschen angeklungen. Sachen, die einem vielleicht hindern, einen Kurs anzufangen. Das kann ganz verschieden sein. Es kann zum Beispiel sein, dass man nicht wirklich sich voll entschieden hat, Jesus nachzufolgen und immer so ein bisschen auf einer Seite hinkt, wie das Volk, wo der Elia auch hat müssen, mit diesen Baalspriestern einen Wettstreit machen, um ihnen das vor Augen zu führen. Oder dass man eben immer einen Plan B hat für etwas und sich nicht voll auf das einlässt, was Gott einem von den Füßen gibt. Oder dass man die Kontrolle nicht abgeben kann, dass man immer die Kontrolle selber behalten und so Gottes Geist gar nicht kann wirken. Es kann vielleicht unbereinigte Schuld sein. Falsche Denkmuster, wo man vielleicht eben seine eigene Identität gar nicht erkannt hat und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Oder dass man gar keine Erwartungen hat an Gott. Und manchmal kann es sein, dass der Pflug, den man verbrennen sollte, ungehorsam ist. Und der Pflug, der hat Elisa mit verbrennt. Wenn etwas aus dieser kurzen Geschichte eigentlich raussticht, dann ist es der Gehorsam vom Elisa. Der Elisa hat ja nicht irgendwie Erklärungen wollen, oder gesagt, hey, Moment mal, was willst du mit dem kalben Mantel da? Also, was soll das bedeuten? Keine Erklärungen. Er hat irgendwie nicht Ausreden gesucht und gesagt, der Mantel ist mir zu gross oder zu klein oder zu warm. Er hat auch nicht irgendwie Bedingungen gestellt und gesagt, du, also wenn ich nachfolge, dann müssen wir dann A, 2, 3 und so. Er hat alles nichts und hat sich einfach rufen lassen. Einfach nachgefolgt. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel. Gehorsam ist ein Schlüssel. Gehorsam ist der Schlüssel, wenn man mehr mit Gott und mehr von Gottes Gegenwart im eigenen Leben möchte erleben. Man mehr von Gottes Wirken möchte sehen. Mehr von Gottes Geist, der am Werken ist. Wenn man möchte eintauchen in eine übernatürliche Dimension, dann ist Gehorsam ein Schlüssel. Überall, wo Menschen gehorsam gewesen sind, haben sie Sachen erlebt, die man auf natürliche Art nicht erklären kann. Das ist immer im Zusammenhang mit Gehorsam. Die Bibel schaut, der Abraham hat seine Heimat müssen verlassen und hat ein Wunder erlebt, dass er nachher zu einem Volk geworden ist. Der Mose musste gehorsam sein, als er in Ägypten war, um das Volk rauszuführen. Und hat Wunder erlebt. Der Josua musste gehorsam sein bei der Einnahme von Jericho. Der Elia musste gehorsam sein bei dem Wettstreit mit dem Brandopfer. Alle Leute, auch in der modernen Zeit, in der Kirchengeschichte, überall wo Menschen gehorsam gewesen sind, haben sie etwas mit Gott erlebt. Das ist ein Schlüssel, der Gehorsam. Und Gehorsam kann heissen, Gottes Ruf zu folgen, wenn er einem durch Menschen ruft. Da ist es ja so gewesen, dass der Elisa vom Elia gerufen worden ist. In einen Dienst, in ein neues Leben hinein. Und ich glaube, genauso ruft einmal Gott durch Menschen uns in einen Dienst, in eine Aufgabe, in eine Veränderung, in neues Denken, in eine Mitarbeit, zur Umkehr. Und Gehorsam bedeutet, dem Ruf zu folgen. Und dann etwas von dem erleben, was Gott tun kann. Und ich glaube, es anders ist, dass Gott eben kann auch durch sein Wort reden. Denn Gott redet ja durch die Bibel. Das ist auch ein starker Punkt in dem Kurs gesehen, dass Gottes Wort wirksam ist. Und dass Gott auch durch sein Wort redet. In seinem Wort lässt uns ja Gott in sein Herz hineinschauen. Er zeigt uns etwas von seinen Gedanken, von seinen Plänen für die Welt und für uns. Er zeigt uns, auf welchen Weg zum Segen führen. Er wird unser Herz und die Bibel ist eigentlich eine riesige Werbung für unseren Gehorsam. Gottes Offenbarung in seinem Wort fragt nach Gehorsam. Und dort, wo wir Gottes Wort gehorsam sind, kann seine heilende Wirkung entfalten. Damit unser Leben kann verändert werden, müssen wir Gottes Wort gehorsam sein. Damit wir können verändert werden, müssen wir Gottes Wort gehorsam sein. Wenn wir mehr mit Gott erleben wollen, müssen wir Gottes Wort gehorsam sein. Ernst nehmen. Leben, was in der Bibel steht. Um in eine göttliche Dimension einzutauchen, braucht es Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Und das kann ja auch ganz unterschiedlich aussehen. Natürlich Gehorsam in der Lebensführung, wie man sein Leben gestaltet. Gehorsam auf was, dass man vertraut im Leben. Gehorsam, dass man sein Herz öffnet. Gottes Wort gehorsam sein und anderen Menschen helfen. Dienen. Anwesend sein. Eine Dimension zu haben über das Leben aus. Gehorsam ist der Schlüssel. Gehorsam sein, Gottes Wort. Und gehorsam kann man sein, dass man wenige Worte gehorsam ist. Und der Elia hat ja wenig Worte gebraucht bei dieser ganzen Berufungsgeschichte. Und an anderer Stelle hat Jesus eigentlich nur ein Wort gebraucht für so einen Ruf. Und der Petrus ist dem Ruf gehorsam gewesen. Ich lese aus Matthäus 14, 27 bis 29. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Das war auf dem See gewesen, das gestürmt hat. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Da hat Jesus ja nur ein Wort gebraucht. In gewissen Übersetzungen heisst es kommt her, aber es ist im Grundtext nur ein Wort. Und der Petrus ist dem einzigen Wort von Jesus gehorsam gewesen. Und ist auf dem Wasser gelaufen. Auf übernatürliche Weise. Unerklärlich. In der Kraft von Gott. Vorher noch nie gegeben. Er hat etwas erlebt. Vom Wirken von Gott. Mit Gott erlebt. Und das ist geschehen, weil er an einem einzigen Wort gehorsam war. Und ich glaube, auch in unserem Leben gibt es immer so Situationen, wo es eigentlich nur ein Wort ist, wo man gehorsam sein muss. Ein Wort, wo einem Gott eingibt in einer Situation. Ein Wort, wo er redet. Das kann ganz verschieden sein. Vielleicht gang oder bleib. Und man weiss automatisch, das ist das Wort, das Gott mir sagt. Und es ist nur eins. Geduld. Halt. Glaub. Schweig. Frieden. Stopp. Gib noch. Zeig Rückgrat. Demut. Ich glaube, Gott redet immer durch ein einziges Wort. Und Gehorsam bedeutet, dem einen Wort, das er einem gibt, gehorsam zu sein. Und ab und zu kann Gehorsam auch bedeuten, in einem wortlosen Ruf zu folgen. Denn Gott kann ja auch ohne Wort rufen. Und der Elisa, der ist ja so ein Beispiel dafür. Weil es ist ja eigentlich nicht ganz korrekt zu sagen, der Elia hat wenig Worte gebraucht. Tatsache ist, dass er eigentlich überhaupt keine Worte gebraucht hat. Er ist einfach beim Elisa vorbeigelaufen und hat wortlos ihm den Mantel umgeworfen und erst nachher hat er quasi mit ihm geschwätzt. Das ist eigentlich eine wortlose Handlung gewesen. Und trotzdem hat Gott geredet. Denn Gott redet manchmal ohne Wort und ruft ohne Wort. Weil einfach zum Beispiel eine Situation für sich selber redet. Und man merkt, das ist Gottes Ruf. Und ich bin ja Präsident von der MEOS geworden im 2018. MEOS ist Missionsgesellschaft, die nur im Inland schafft, unter Migranten und natürlich Asylanten, Flüchtlinge, also sind wir top aktuell. Und wir sind dort in einer Krisensituation gewesen, dass es einfach so war, dass der Vorstand nicht mehr handlungsfähig gewesen wäre in einer entscheidenden Phase. Und ich habe gemerkt, das ist einfach Gottes Ruf. Ohne, dass mich ein Mensch gerufen hat oder ich eine Bibelwort gelesen hätte, sondern ich habe gewusst, es ist jetzt dran, ich muss das übernehmen. Gott ruft an mich, ohne Wort, durch eine Situation oder durch eine Not. Wenn Menschen müssen flüchten aus der Ukraine, da ist wortlos klar, die Not spricht für sich, dass man hilft. Oder eine Chance, die sich auftut. Und man weiss automatisch, man müsste niemand sagen, diese Chance, die musst du jetzt nutzen, weil Gott dir eine Tür geöffnet hat. Oder Umstände sprechen für sich. Es gibt auch einen Ruf von Gott, der ohne Wort ist. Und es ist gehorsam, dem Ruf zu folgen. Auch wenn man Zweifel hat. Auch wenn man vielleicht Angst hat. Auch wenn es noch offene Fragen gibt. Wenn man die Konsequenzen noch nicht so genau abschätzen kann von dem Ganzen, wo man da sich darauf einlässt. Wenn man Details nicht kennt. Wenn man nicht genau weiss, was das Ganze endet. Das war bei Melisa auch so gewesen. Der hat auch alles nicht gewusst. Die Frage hat er sicher auch gehabt. Weil blöd ist er ja nicht gewesen, oder? Und er hat mit dem Mantel sofort gewusst, da wird alles anders. Und ich weiss nicht, was für Detail und wie und so weiter. Aber er hat keine Fragen gestellt und ist trotzdem gegangen, Ochsen geschlachtet, Opfer gebracht, den Pflug verbrennt und ist Elia nachgefolgt. Und ist in ein Leben eingetaucht, in einer ganz neue Dimension. Hat Gott das Wirken an sich und anderen Menschen hautnah miterlebt? Hat Gott das Nöchi erlebt? Und ich glaube, so ein Leben, das wünscht sich Jesus für jeden von uns. Ich glaube, zu so einem Leben sind wir alle berufen. Ein Leben mit einer übernatürlichen Dimension, wo Gott gegenwärtig ist und immer mehr, wie wir es gesungen haben, präsent ist mit seiner Gegenwart und mit seinem Wirken. Zu dem sind wir berufen. Der Paulus hat ja geschrieben, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Das ist das, was Jesus sich wünscht für uns, dass wir in seinem Reich leben, mit der Dimension von seinem Reich und in seiner Gegenwart. Zudem hat er uns erlöst aus der Finsternis. Und daran denken wir immer wieder, wenn wir oben mal feiern. Dass Jesus uns rausgerissen hat aus der Finsternis in ein Leben im Licht, in seiner Gegenwart, mit seiner Gegenwart. Und darum wollen wir miteinander oben mal feiern. Wir wollen miteinander einstimmen in eine Zeit vom Lobpreis. Es wird Gebet und Segen haben, als Möglichkeit, sich segnen zu lassen und auch vielleicht einfach zu bitten, jemand anderen für einen zu bitten, einem zu segnen, Gottes Segen über einen auszusprechen. Oder vielleicht einfach zu bitten, dass jemand anderes für einen betet, dass Gott gegenwärtig ist in der nächsten Zeit. Ich möchte zum Einstieg in die Zeit die Einsetzungswort lesen, wie es der Paulus geschrieben hat im 1. Korinther. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Wir beten miteinander. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns rausgerufen hast und rausgerettet hast aus der Finsternis ins Licht. Ich danke dir, dass du uns aus der Verlorenheit gerettet hast und uns in deine Gegenwart hineingerufen hast. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du uns besonders nöch bist, dass wir deine Gegenwart spüren dürfen, wenn wir jetzt miteinander das Obenmahl einnehmen. Amen.